Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Diesmal sprechen wir mit Simone Menne, eine der prominentesten Managerinnen und bedeutendsten Aufsichtsrätinnen Deutschlands. Viele Jahre hat sie für Lufthansa gearbeitet, zuletzt als Chief Financial Officer. Nach einer Station in der Pharmaindustrie erfüllte sie sich einen Traum und eröffnete ihre eigene Kunstgalerie. In dieser Folge sprechen wir über die Bedeutung von Aufrichtigkeit, ohne die Schattenseiten auszublenden. Wir erfahren auch, warum Leidenschaft durchaus an den Arbeitsplatz gehört und wie man es schaffen kann, der eigenen Meinungsbubble zu entkommen und warum das der gesamten Gesellschaft nützlich wäre. Liebe Frau Menne, es freut mich sehr, dass Sie heute zu Gast im Wertekommissions-Podcast sind. Sie haben ja selber einen sehr, sehr erfolgreichen Podcast und damit drehen wir den Spieß heute um. Wie fühlt es sich denn an, mal Gast in einem Podcast zu sein? Das ist wahrscheinlich inzwischen für Sie die ungewohntere Rolle.
Ja, tatsächlich bin ich seltener Gast bei Podcasts, aber schon ab und an. Neulich sogar bei einem Steuerpodcast. Das war dann ein sehr fachliches Thema.
Verstehe. Wir haben ja im Vorfeld besprochen, dass dieser Podcast sich um Werte dreht und jeder Gast, jede Gästin bringt drei Gegenstände in diesem Podcast mit. Und ich bin schon wahnsinnig gespannt, was Sie uns da mitgebracht haben. Wollen Sie kurz beschreiben, was das ist? Ich sehe eine Statue, eine kleine, wobei so klein ist die gar nicht.
Ja, genau.
Ein Krieger.
Ja, es ist eine Statue aus Afrika. Weil ich habe wirklich überlegt, welchen Gegenstand verbinde ich mit dem Thema Aufrichtigkeit und mit dem Wert Aufrichtigkeit. Und Aufrichtigkeit heißt für mich zu seinen Meinungen stehen, wenn man über Position spricht, also auch als Führungskraft oder Position im Rahmen der Politik, dass man sich dann auch stark macht und nicht wegduckt und leugnet. Und dieser Krieger, der steht halt hier sehr aufrecht, ist mit Nägeln gespickt, aber er ist halt aufrecht, er steht oder sie dann steht zu seiner Meinung. Es ist ein ziemlich geschlechtsloser Mensch, muss ich sagen. Der ist gewappnet, mit gespickt, mit Nägeln, damit er seine Meinung auch weiter vertreten kann, seine Werte weiter vertreten kann. Und aus meiner Sicht ist eben Aufrichtigkeit eine ganz, ganz wichtige Sache. Wenn Menschen nicht aufrichtig sind, sei es Politiker oder Führungskräfte, dann sind sie nicht glaubwürdig, dann geht Vertrauen verloren. Und wenn man Menschen nicht vertraut, dann wird man ihnen auch nicht unbedingt folgen, wird bei einer Führungskraft beispielsweise auch nicht unbedingt die Appelle an Wandel oder an anderes Verhalten akzeptieren. Und genauso ist es in der Politik. Und das sehen wir ja auch sehr deutlich. Wenn sich Politiker nicht so verhalten, wie wir es erwarten, dann wird das auch sehr schnell bestraft. Und das deswegen das Thema Aufrichtigkeit.
Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ist denn Ihr Eindruck, dass das in unserer Gesellschaft das übliche Verhalten ist? Also sind Sie da sozusagen, wenn Sie jetzt von außen drauf gucken, sind Sie da damit zufrieden, wie das in Deutschland läuft? Haben wir hier aufrichtige Leute in der Mehrzahl in der Führung? Oder sagen Sie, das ist eigentlich was die Gesellschaft ein bisschen verlernt hat? Das war vielleicht früher anders.
Also ich denke, wir haben da Nachholbedarf. Ja, wir haben da dringend was zu tun. Und also wir haben es im Wahlkampf gesehen. Also ob das nun Maskendeals waren, ob das Lobbyismus war für seltsame Firmen, oder ob das auch nur falsche Angaben in einem Lebenslauf sind, das führt dazu, dass man diesen Menschen nur noch begrenzt vertraut oder auch einer ganzen Partei begrenzt vertraut. Wenn gesagt wird, wir haben klare Klimaziele, aber gleichzeitig nicht vereinbart wird, was man tut, um sie zu erreichen, dann sagen die Menschen auch, warum soll ich es denn tun? Ja, also und ja, wir haben da ein Thema, wir haben da ein Problem und ich denke, da müssen wir dringend dran arbeiten.
Wenn Sie selbst auf Ihre Managementkarriere zurückschauen, gab es denn da Situationen, wo Ihnen das schwer gefallen ist, aufrichtig zu sein?
Ja, absolut. Also am Anfang meiner Karriere hatte ich Angst vor Konflikten, also insbesondere wenn man unangenehme Mitteilungen hat an Mitarbeiter. Als wir die Shared Service Center eingeführt haben, da haben wir zumindest in einem Land nicht deutlich gesagt oder ich nicht deutlich gesagt, dass wir hier 50% der Arbeitsplätze abbauen und vor allem auch nicht wen. Und dann hat sich jeder Mitarbeiter Hoffnung gemacht, dass sie oder er persönlich nicht betroffen ist. Und das hat am Ende zu mehr Widerstand geführt als in England beispielsweise, wo wir das sehr klar gesagt haben, auch weil es rechtlich vorgeschrieben war und Mitarbeiter sich darauf einstellen konnten, was mit ihnen passiert. Oder auch aufrichtig sagen, was einem nicht gefällt an dem Verhalten von einem Mitarbeiter. Und wenn man dann am Ende bei einer Zielvereinbarung ankommt oder bei einem Bonus und der fällt schlechter auf, dann wundert sich die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter und sagt, warum hast du mir das nicht vorher gesagt? Also das fiel mir am Anfang schwer und ich habe aber gelernt, dass es eigentlich besser ist, von Anfang an aufrichtig zu sein, als zu lange zu warten und dann plötzlich überzureagieren oder Menschen zu überraschen.
Wie kann man das lernen, dass man da früher, dass man mutig ist? Da spielt ja auch eine gewisse Portion Mut mit. Sie sagen ja auch, Sie hatten da Hemmungen, den Konflikt einzugehen, auch Hemmungen, vielleicht jemand zu sagen, Mensch, das war nicht gut. Das ist ja eine Überwindung. Wie haben Sie sich da überwunden?
Ja, viel aus Erfahrung lernen, nicht? Aber ich kann jedem und jeder nur den Rat geben, das auszuprobieren. Und man kann ja durchaus, man muss ja nicht gleich mit einer Kündigung anfangen. Also, aber dass man in Mitarbeitergesprächen wirklich sich vornimmt, ich werde auch unangenehme Sachen ansprechen und gibt auch klare Regeln, dass man vielleicht dann auch erst etwas Positives sagt und dann etwas Negatives sagt. Also, dass man immer sachlich bleibt und es nicht auf eine persönliche Ebene bringt, dass man auch sagt, so nehme ich es wahr, ja, und nicht so bist du, sondern ich nehme wahr, dass sie an der und der Stelle vielleicht nicht sorgfältig genug sind. Und dann gibt es auch einen Dialog dazu. Und dann wird vielleicht die Mitarbeiterin sagen, ja, aber ich hatte gar nicht den Eindruck, dass das hier auf Genauigkeit ankommt. Denn sie haben mir doch gesagt, ich soll das ganz schnell liefern. Und dann stellt man ja selber fest, woran liegen bestimmte Sachen. Und dann macht man die Erfahrung, dass es gar nicht so schlimm ist, dann so etwas zu sagen. Und sich da auszuprobieren, vielleicht erstmal mit kleineren Themen, um dann zu merken, es ist nicht schlimm. Und dann auch zu lernen, es bei größeren Themen deutlich anzusprechen. Das gilt im Übrigen auch für eine Partnerschaft. Also wenn man sich immer aufregt, dass der Partner den Müll nicht rausbringt oder die Zahnpastatube offen lässt und es nie anspricht und irgendwann dann sagt, ich lass mich scheiden, dann führt das natürlich zu Verwunderung. Also besser vorher ansprechen.
Klar. Ist das immer förderlich für die Karriere? Man muss ja auch gewissermaßen eine Bella Figura machen, um in der Karriere raufzukommen. Ich nehme an, das war ja auch mit eine Motivation für Annalena Baerbock, ihren Lebenslauf so ein bisschen ja zu editieren.
Ja, absolut. Absolut. Und ich meine, Sie sehen ja, dass Populisten heutzutage, die ganz offen lügen, trotzdem gewählt werden. Ja? Und Sie sehen auch häufig Karrieren in Konzernen, die von Menschen gemacht werden, die um den Vorstand herum tanzen und ihm erzählen, wie toll er ist oder ihr. Und da haben Sie völlig recht. Jemand, der ehrlich ist und sagt, ich finde nicht gut, was Sie da tun, der wird nicht unbedingt honoriert. Also das ist tatsächlich ein Thema, was natürlich dazu führt, dass wir jetzt diese Probleme haben in der Gesellschaft. Und ist ein Dilemma. Ich kann nur sagen, wenn man selber für sich ein gutes Gefühl haben will und in den Spiegel gucken will, dann sollte man es tun.
Jetzt würde mich interessieren, was Sie als Zweites mitgebracht haben. Sie haben ja noch was in petto.
Ja, ich habe im Übrigen hin und her geschwankt, ob das nun Werte sind oder Eigenschaften. Aber ich sage es jetzt einfach mal. Also das ist jetzt hier, können Sie sehen,
eine Peperoni. Ja, eine rote Peperoni. Mhm. Das sieht farblich schon mal toll aus.
Die steht für Leidenschaft.
Okay.
Auch da habe ich überlegt, okay, was für einen Gegenstand verbindet man denn mit Leidenschaft? Und aus meiner Sicht muss man auch hier als Mensch für Themen leidenschaftlich einstehen. Das Thema Leidenschaft habe ich schon lange. Also wir hatten einen Führungskräftekurs, da war ich, oh Gott, ganz am Anfang meiner Karriere. Das wird so ungefähr 1990 oder 91 gewesen sein. Und dann hatten wir ein Management-Guru im wahrsten Sinne des Wortes. Das war ein Inder, der also wirklich auch ein bisschen ganzheitlich das Thema Management angesprochen hat, also Kopf, aber auch Körper, also wirklich gesagt hat, es muss insgesamt stimmen und man sollte dann für sich alleine einen Wert aufschreiben und den dann in einen Umschlag tun und regelmäßig mal wieder angucken. Und das war damals schon Leidenschaft. Ich gesagt habe, wenn ich ein Thema nicht leidenschaftlich vertrete, wenn ich eine Aufgabe nicht leidenschaftlich mache, dann mache ich sie nicht gut. Und deswegen Leidenschaft. Leidenschaft ist auch was sehr Schönes, finde ich, wenn man für etwas eine Leidenschaft hat, für etwas brennt. Und deswegen die Chili, die brennt und hat eine Schärfe. Und ich esse aber auch sehr gerne scharf, also deswegen Leidenschaft und Chili.
Mhm. Und waren Sie ja lange bei einem Konzern, den viele, glaube ich, unterstelle das mal, der Mitarbeiter eine Leidenschaft verbindet, nämlich das Fliegen bei der Lufthansa.
Absolut, ja.
Ist das überall so einfach? Nicht jedes Unternehmen hat ja sowas Greifbares, Tolles, wo die Menschheit ja generell sagt, wow, oder viele zumindest.
Ja, aber ich glaube, und das gilt ja auch für jeden Job, ist ja auch nicht jeder Job bei der Lufthansa ein toller Job.
Ist ja nicht jeder Pilot.
Ja. Und es ist trotzdem so, und das macht auch erfolgreiche Unternehmen aus, wenn sie jedem Mitarbeiter vermitteln können, wie wichtig die Aufgabe dieses Mitarbeiters ist für das Gesamte, dann haben sie auch eine andere Motivation und auch eine Leidenschaft der Mitarbeiter. Ja, und es gab eine Hotelkette, wo wirklich dann jeder, auch der das Geländer geputzt hat oder die das Geländer geputzt hat, dafür stand und gesagt hat, ja, wenn das hier glänzt, dann wissen unsere Gäste, dass wir darauf achten, dass es uns etwas wert ist und deswegen ist meine Aufgabe hier wertvoll. Und die ist genauso wertvoll vielleicht wie die Aufgabe des Rezeptionisten oder wie die Aufgabe des Hoteldirektors. Und nur das Gesamte passt. Und wenn der Hoteldirektor in einem tollen Büro sitzt, mit schönem Ausblick oder die Hoteldirektorin, aber die Geländer nachlässig geputzt sind, dann werden die Gäste sagen, ey, das sieht hier aber komisch aus, da stimmt was nicht. Wenn die Geländer schon nicht putzen, wie sieht denn der Rest aus? Und so gilt das, glaube ich, für jedes Unternehmen. Und ich denke, man kann einen hervorragenden Ruf bei Mitarbeitermotivation hat Remondis. Ja, wo man ja zunächst mal sagt, das ist Müll oder Sanitär oder ist irgendwas, was mit Dreck zu tun hat. Aber ich glaube, die vermitteln ihren Mitarbeitern, wie wichtig das auch ist für die Kunden und für die Umwelt. Und also das kann jedes Unternehmen. Es fällt bei einigen natürlich leichter und bei anderen nicht so leicht. Aber es kann sich ja auch sehr schnell drehen. Also das Interessante ist, ich hatte neulich ein Gespräch mit einer Vorständin von der Welthungerhilfe. Und die sagt, sie kriegen jetzt viel mehr Bewerbungen als früher. Also früher wollten die Leute ja Investmentbankerin werden. Und das ist ja überhaupt nicht mehr sexy. So, und es gibt auch Menschen, die sagen, Fliegen ist die neue Kohle. Also klimaschädlich, also ist es was Schlechtes und dann sind vielleicht nicht mehr so viele Leute so begeistert von der Lufthansa. Ich hoffe trotzdem, ich glaube fest an E-Fuels und dann kann man klimaneutral fliegen und das ist auch ganz wichtig, dass wir weiter uns global bewegen. Aber das kann sich ja auch ändern und deswegen muss man als Führungskraft, als Unternehmensführung den Mitarbeitern vermitteln, dass jeder Job wichtig ist und dass die Firma eine wichtige Aufgabe erfüllt.
Woraus ziehen Sie denn Ihre Leidenschaft oder woraus haben Sie die gezogen in Ihren verschiedenen Stationen? Das hat sich ja vielleicht auch verändert über die Jahre, oder?
Ja, aber meistens kommt die Motivation von den Mitarbeitern. Also bei mir eigentlich immer. Wenn Mitarbeiter mir sagen, gut, dass sie da sind und wir freuen uns, dass sie unsere Chefin sind und sie haben was zum Guten bewirkt. Also das Feedback, das war für mich immer Grund genug, leidenschaftlich und motiviert zu sein. Also das ist sicher auch Lob von Vorgesetzten, aber wenn man wirklich das Gefühl hat, ich kann was positiv für die Mannschaft verändern, dann ist das ein Grund für Leidenschaft und Motivation.
Und wie schafft es ein Unternehmen oder eine Führungskraft, das an die Mitarbeiter weiterzugeben? Sie haben ja vorher schon die ganze Bandbreite kurz aufgerissen, die in so einem Unternehmen ist, vom Hoteldirektor bis zu demjenigen, der für die Sauberkeit verantwortlich ist. Da ist ja ein Riesenunterschied in den Tätigkeiten, aber auch ein Riesenunterschied in der Bezahlung, durch die sich ja auch eine Art Wertschätzung transportiert. Wie schafft man das als Unternehmen, gleichermaßen alle Mitarbeiter zu motivieren, mitzunehmen, die Leidenschaft zu wecken?
Also, dass das Thema Gehaltsunterschiede ist wahrscheinlich eins, wenn man übertreibt. Es ist aber innerhalb eines Unternehmens gar nicht so sehr ein Thema, also oder in vielen Unternehmen nicht, weil vielfach Mitarbeiter auch anerkennen, dass wenn eine private Haftung oder wirklich ein eingeschränktes Familienleben damit verbunden ist, dass da auch ein Unterschied sein muss. Wie gesagt, ich halte ein Cap auch für sinnhaft und ich halte es auch für sinnhaft, dass man transparent macht, wie viel mehr der Vorstand verdient als der Durchschnittsmitarbeiter. Aber solange man Menschen fair behandelt, und ich sage nicht gerecht, weil Gerechtigkeit gibt's da eigentlich nicht. Es ist ganz schwer zu sagen, wie viel ist was wert. Aber natürlich nicht prekär und natürlich so, dass man selber als Mitarbeiterin sagt, okay, ja, das dafür kann ich arbeiten und das ist richtig. Trotzdem müssen natürlich Leute, machen wir uns nichts vor. Es gibt Branchen, da arbeiten Leute unter prekären Verhältnissen, weil sie arbeiten müssen. Und die werden sie natürlich nicht hoch motivieren. Und da gibt es Beispiele, die sind ganz, ganz fatal. Interessanterweise gibt es jetzt aber auch einen Fachkräftemangel. Und wir sehen ja, ob das nun in England die Lastwagenfahrer sind, die plötzlich viel mehr verdienen sollen, oder ob das leider immer noch die unterbezahlten Pflegekräfte sind hier in Deutschland, dass diese Menschen dann fehlen. Und ich kann nur hoffen, dass sich das denn relativiert und dass dann wirklich gesagt wird, es ist nicht nur mit dem Klatschen getan, sondern es ist tatsächlich, es drückt sich auch in Gehältern aus und auch in Mindestlöhnen. Also das ist schon wichtig. Also nur motivieren, indem man erklärt, wie toll jemand Lastwagen fährt, wenn der dann sagt, ja, aber ein halbes Jahr in meiner Kabine schlafen unter schlechten hygienischen Verhältnissen, dann kriege ich den nicht motiviert. Also es muss beides stimmen.
Ja, und oft ist es ja auch so, dass gerade diese Dienstleistungen sich am unteren Ende der Skala dann ausgelagert werden. Das ist ja oft so, dass Großunternehmen dann den Sicherheitsdienst ausgelagert haben, den Putzdienst ausgelagert haben. Das heißt, diese Menschen haben ja gar keine Chance mehr, sich A, mit dem großen Unternehmen zu identifizieren, aber B, auch innerhalb des Unternehmens Karriere zu machen, wie es früher möglich war. Man konnte ja früher theoretisch vom Portier aufsteigen zum Sachbearbeiter und weiter hoch, soweit wie man es dann schaffen konnte. Das ist ja durchbrochen durch diese Kleinteiligkeit, die Einzug gehalten hat. Beobachten Sie das auch? Ist das ein Problem? Wie stehen Sie dazu?
Das ist wahrscheinlich eins. Wobei es meistens ja so ist, dass dann auch die Zulieferer in irgendeiner Form größer werden und auch in irgendeiner Form dann innerhalb der Zulieferer eine gewisse Karriere besteht. Noch schlimmer ist es, wenn ganz viele mit Freelancern arbeiten, nicht? Also dann ist es wirklich noch schwieriger. Es ist sicher auch so, also deswegen ist es eigentlich auch richtig, sowas wie ein Lieferkettengesetz zu haben, dass sich Firmen nicht einfach aus der Verantwortung stehlen können, nicht? Und sagen, oh ja, der arbeitet ja nicht bei mir, oder die. Aber natürlich, das ist ein Thema. Und meist sind an diesen Stellen ja auch die prekären Arbeitsverhältnisse, nicht? Wo man dann sagt, okay, da wird mit Lieferdiensten gearbeitet oder mit Fahrradkurieren, die Freelancer sind. Und wirklich ganz schlimme Verhältnisse haben. Auch da wäre nur zu hoffen, dass irgendwie es sich dadurch regelt, dass Menschen den Luxus haben, auswählen zu können und zu sagen, das muss ich nicht machen. Aber derzeit ist es noch so. Das brauchen wir nicht leugnen.
Ist auch das Thema Klimaschutz für Sie eines, wo Sie sagen, da habe ich Leidenschaft? Sie sind ja auch an die Grünen nahe rangerückt, sag ich mal. Sie engagieren sich in verschiedenen Initiativen zu dem Thema. Ist das für Sie jetzt gerade so ein Thema, wo Sie sagen, da brenne ich für? Da halte ich meine Chili hoch?
Absolut. Also ich meine, es wird einem ja Angst und Bange, nicht? Wenn man derzeit die Werte liest, wo wir landen und wo wir es ganz kurz davor sind, dass wir es nicht mehr aufhalten können. Und dann sind wir bei 2,7 Grad und sind, glaube ich, gegenüber, ich weiß nicht, in Deutschland, ich habe neulich eine Zahl von 4 Grad gehört. Und momentan, wenn dann Menschen sagen, ach ja, ist ja 1. November, aber es ist immer noch schön warm, dann sollte uns das zu denken geben. Ja. Und wenn wir keine Mückenstiche mehr haben, sollte uns das auch zu erdenken geben. Und da müssen wir verbrennen, weil wir müssen Druck machen. Wir sehen es gerade im Klimagipfel in Glasgow, dass Politiker immer noch sagen, die Menschen wollen das nicht. Es ist aber im Zweifelsfall die Verantwortung auch von Politikern, da sind wir wieder dabei, sich unbeliebt zu machen und zu sagen, wir haben die Verantwortung, im Zweifelsfall dann auch etwas zu machen, wo Teile der Bevölkerung sagen, ich will das aber nicht. Ich will nicht auf mein Auto verzichten. Ich will keine autofreie Stadt. Das ist ähnlich wie im Unternehmen. Wir hatten im Unternehmen dann mal Umzüge oder wir machen Open Office oder sowas, ja. Und da ist der Widerstand zunächst mal ganz schrecklich. Und jeder Mitarbeiter sagt, ich will aber nicht auf meinen Fensterplatz verzichten oder auf meinen Extraplatz. Und wenn sie es dann mal gemacht haben, stellen viele fest, das ist gar nicht so schlimm, ja. Und im Zweifelsfall, man hört das ja auch von Städten, die es gemacht haben, Barcelona oder andere. Man sagt, ey, autofreie Stadt kann richtig toll sein, nicht? Und das kann man organisieren, dass ich nicht direkt bis vor den Laden fahre. Und gleichzeitig regen sich ja auch alle darüber auf, dass es keine Parkplätze gibt und nur noch Staus. Also ich denke, wir müssen raus aus dieser Negativecke, sondern wirklich auch eine positive Vision aufzeigen. Aber es ist einfach ein Muss. Es ist ein Muss. Und wir sollten schon aufzeigen, dass das nicht zwangsläufig nur Verbot und Verzicht ist. Das ist sicher ein Problem der Grünen. Also ich bin ja Mitglied bei den Grünen, aber ein Problem auch aus der Vergangenheit immer, das dürft ihr nicht und das machen wir nicht und das muss sein. Und wir müssen Menschen auch positive Visionen geben, wie gut eine Zukunft aussehen kann, wo wir dann bessere Luft und besseres Wasser haben, aber vielleicht nicht mehr so viel Fleisch essen und nicht mehr immer Auto fahren, ne? Also das doch dafür brenne ich einfach aus der, weil ich sehe, dass das eine absolute Notwendigkeit ist. Deswegen bin ich auch eingetreten. Ich gesagt habe, ich kann nicht mehr einfach zugucken und sagen, die Politik müsste mal, weil ich zu lange gesehen habe, dass nichts passiert. Das ist ähnlich wie mit der Quote für Frauen. Ich gesagt habe, ey, das mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung kommt da nichts. Also leider müssen wir dann Gesetze einführen.
Da hat es ja ein Stück weit funktioniert, zumindest wenn man den jüngsten Albright-Bericht anschaut, der sieht zumindest positiv aus von der Richtung.
Aber es dauert immer noch 20 Jahre. Ja, also es dauert nicht mehr 100 Jahre, mhm, aber immer noch 20 Jahre. Genau. Es ist ja auch ein bisschen besser geworden im Bundestag. Auch da ist von 31% auf 34% jetzt der weibliche Anteil, was aber maßgeblich auf zwei Parteien zurückzuführen ist. Und es gibt noch drei Parteien, wo der Frauenanteil ganz, ganz miserabel ist. Also von daher kann ich nur jede Wählerin ermutigen, da mal hinzugucken.
Das stimmt. Jetzt bin ich aber gespannt auf den dritten Gegenstand, den Sie dabei haben.
Ah, der ist banal. Mhm. Sehen Sie, ich habe es mir einfach gemacht.
Ah, die Brille.
Es ist die Brille. Und der Wert oder die Eigenschaft ist Neugier. Ich denke, es ist ganz wichtig, neugierig zu sein, damit man auch offen ist für Neues und nicht immer in eingefahrenen Wegen läuft. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, neugierig zu sein auf Menschen und Menschen zuzuhören. Also ganz wichtig, teilweise verloren, aber aktiv zuhören und auch so, wie Sie es jetzt machen, nachfragen und sagen, habe ich das richtig verstanden und was meinen Sie da genau? Und nicht schon die eigene Meinung und Antwort im Kopf formulieren und gar nicht so richtig zuhören und dann redet man aneinander vorbei. Und wenn ich also sowohl als Führungskraft, aber auch hier wieder als Politiker offen sein will für Neues, brauche ich viele verschiedene Perspektiven, muss vielen verschiedenen Menschen zuhören, auch ganz wichtig, auch Menschen, die eine andere Meinung haben als ich. Und auch wenn es weh tut. Ja, ich bin auch wirklich so schlimm ich teilweise diese Verlage finde, aber ich teile die Meinung der Buchmesse, dass man sagt, solange das nicht kriminell ist, ist es erlaubt und dann müssen wir Meinungsvielfalt zulassen und müssen uns mit diesen Argumenten auseinandersetzen und dagegen argumentieren und versuchen, Leute abzuholen und zu überzeugen. Und ja, wir sehen ja, dass wir auch bei einer Querdenkenbewegung, wenn wir den Menschen nicht zuhören und dann mit ihnen argumentieren, dann sehen die sich in der Opferrolle und das wird eher schlimmer. Also müssen wir in dem normalen Leben, sage ich jetzt mal, Menschen auch in unseren Teams haben, die eine andere Meinung haben. Da tut es ganz gut, wenn man jemanden hat, der sagt, ey, wir müssen was ganz anders machen, ich will was Innovatives, ist langweilig hier. Und gleichzeitig aber jemanden haben, der auch sagt, lass mal ein bisschen vorsichtig, ne? Also nicht so gleich ins kalte Wasser springen. Und dann wägt man ab und sagt, was sind denn die Risiken, die du siehst, die sie sehen, und wie können wir diese Risiken möglicherweise vermeiden und trotzdem etwas Neues tun? Wie können wir den Menschen die Angst nehmen vor etwas Neuem, indem wir ihm sagen, guck mal, wir gehen in kleinen Schritten oder wir versuchen es erstmal im Sandkasten oder solche Sachen. Und genau dasselbe gilt auch, wenn wir uns auseinandersetzen zu politischen Themen oder zum Thema Klima, wenn Menschen dann sagen, wir sind in Deutschland doch nur 2%, wieso sollen wir überhaupt was tun? Wir werden das nicht aufhalten können. Dass man dann sagt, wir können ganz viel aufhalten, weil wir sind Technologieführer, zumindest in einigen Themen. Wir können woanders Technologieführer werden. Wir können unsere Technologie exportieren. Und wenn wir diese Technologie exportieren in die USA und nach China, ist der Hebel viel, viel größer als 2%. Ja. Und diese Argumente sind wichtig. Und deswegen muss ich auch mit Klimaleugnern sprechen, um ihnen hoffentlich aufzuzeigen, dass manche Sachen gehen, von denen sie nicht gedacht haben, dass sie gehen.
Aber es ist natürlich ein Zeichen unserer Zeit, dass dieser Dialog ja gesellschaftlich immer weniger passiert, ne? Dass man so eine Spaltung beobachtet, wie sie in den USA ja schon seit einigen Jahren vorherrscht. Und mein Eindruck ist immer, das kommt auch zu uns, oder das ist schon da, wird stärker. Man sieht es ja auch an dem, wie Sie haben Querdenker schon angesprochen, ist ja auch an der Corona-Situation, ne? Dass es unglaublich schwer ist. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde es auch unglaublich anstrengend, emotional darüber zu diskutieren.
Ja.
Wie geht's Ihnen damit?
Es ist anstrengend. Es ist anstrengend und also manchmal möchte man dann auch ein Ventil haben und das wird dann auch wieder schwierig, weil wenn man dann ein Ventil hat und irgendwo mal in unbedachter Runde unbedachte Worte spricht, kommen die ja auch an die Öffentlichkeit, ne? Also wenn man sie, also das und man kann nicht auch nur nicht immer politisch korrekt sein. Also das geht einfach nicht, weil dann argumentiert man gar nicht mehr, sondern spricht nur Wattebäuschen. Ja, also man muss auch deutliche Worte wählen. Und ja, das ist schon so, dass wir eine starke Polarisierung haben und dass Social Media natürlich dazu beitragen, weil die Algorithmen einfach die eigene Meinung verstärken und man sich wirklich dann noch stärker bestärkt fühlt in seiner Meinung und dann eine völlig andere Meinung hat als der Rest oder als einige andere. Und meistens ist ja das Fatale, dass wir in vielen Ländern tatsächlich 50-50 sehen, nicht? Also es ist ja nicht 10%, sondern wenn wir Wahlergebnisse sehen für Populisten, sind es 50% der Menschen, die wählen. Also da, das ist anstrengend, aber es nützt nichts. Wir müssen es trotzdem tun. Ich habe neulich einen Podcast gehabt, da hat meine Gesprächspartnerin gesagt, ach ja, Janina Kugel war das. Sie hat mit Absicht, sie folgt mit Absicht Menschen, die sie unsäglich findet. Zumindest ein bisschen, ne? Also ein paar, weil sie sagt, ich muss das mal lesen oder mal hören, ja, und feststellen, dass es diese Meinung gibt, weil in meiner Blase gibt's die nicht, da kommt die nicht vor, ne? Und also das und da gibt es ja auch ganz tolle Frauen, die da sehr aktiv sind und sich da auch viel antun, weil sie natürlich ganz, ganz, ganz schreckliche Botschaften dann auch zurückbekommen, nicht? Oder auch Politikerinnen, also die Frage von Frau Künast war ja dann auch publik. Also das ist anstrengend, das ist mutig und ich bewundere Frauen, die das also sehr aktiv tun, enorm.
Aber toll finde ich, dass Sie auch gleich zwei konkrete Vorschläge dabei hatten, nämlich im Team diverse Meinungen zu haben und sozusagen die eigene Social-Media-Bubble zu erweitern. Das finde ich super.
Ja, also das ist wirklich. Und Diversität in Teams, das ist nicht nur Geschlechter, nicht? Also das ist auch ganz wichtig. Nehmen Sie mein Beispiel im Vorstand der Deutschen Lufthansa. Da war ich am Anfang die einzige Frau, nachher waren wir zwei, aber wir sind natürlich ganz ähnlich sozialisiert wie die Männer, die dort sitzen. Ja, also mittelalterlich, weiß, ähnliche Schulbildung, ähnliche Studien. Das heißt, wir brauchen auch junge Leute, wir brauchen auch Menschen mit Migrationshintergrund. Es gibt wesentlich weniger Menschen aus Ostdeutschland oder mit Migrationshintergrund in Vorständen als Frauen. Ja, also und das macht aber einen großen Teil der Kunden und der Mitarbeiter aus und dann die kann ich nur verstehen, wenn ich auch mich mit solchen Menschen umgebe. Oder nehmen wir das Thema Schule und Corona. Gab es ja auch Beispiele, das haben halt häufig Politiker entschieden, die dieses Problem nicht kennen. Nicht? Also entweder keine Kinder haben oder jemanden haben mit einer schönen Umgebung, wo man eben nicht merkt, wie das ist, in einer Dreizimmerwohnung mit zwei Kindern und zwei Leuten Homeoffice zu machen. Ja? Und deswegen brauchen wir Diversität. Und wenn man die nicht in jedem Team vollständig abdecken kann, was logisch ist, wenn Sie ein Viererteam haben, können Sie wirklich nicht alles abdecken, was es an Diversität gibt, dann müssen Sie die gezielt fördern, indem Sie sagen, ich hol mehr Menschen in bestimmte Besprechungen zu bestimmten Themen, die wirklich genau davon was verstehen. Und das geht in jedem Fall.
Ja, wunderbar. Ich glaube, wir sind schon über der Zeit. Ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, Frau Mann. Ich fand das Gespräch sehr, sehr spannend und interessant und habe viel mitgenommen.
Dankeschön, es hat mir auch Spaß gemacht. Alleine die Vorbereitung hat mir schon Spaß gemacht, wenn man sich dann über die Werte Gedanken macht und dann überlegt, oh, was kann das repräsentieren? Das finde ich ein gutes Konzept. Also das ist eine tolle Idee, die Sie da haben. Prima. Herzlichen Dank.
Das war die 19. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Im Dezember ist unser Gast Fabian Kienbaum, Chef der gleichnamigen Personal- und Managementberatung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Dieser Podcast wurde produziert für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.